Viele Bäume blühen im zeitigen Frühjahr weiß, weil sie auf den Luxus der Farben noch verzichten können. Die Bäume haben dann noch keine Blätter und auch der Boden ist noch weitgehend frei von frischem Grün. Daher finden die Insekten den Weg zu den Blüten, auch ohne dass die Blüten sie mit Hilfe von auffälligem Duft anlocken oder durch auffälligere Farben. Im Sommer aber merkt man es deutlich, wenn man zum Beispiel an einer naturbelassenen Wiese entlang spaziert. Es geht dann bunter zu in der Natur als im Frühjahr. Zur gleichen Zeit blühen jetzt Dutzende, wenn nicht Hunderte Arten, die allesamt darauf angewiesen sind, von Insekten bestäubt zu werden. Und diesen Insekten muss jetzt deutlich signalisiert werden: Hier wachse ich, bestäube mich. Alle unsere Blütenpflanzen haben im Verlauf ihrer Stammesgeschichte diese Quasi-Kooperation mit Insekten entwickelt. Einige haben sie allerdings auch wieder aufgegeben. Aber die Pflanzen konkurrieren nicht nur um Insekten, sondern auch untereinander. Auch dieses Ergebnis einer Jahrmillionen dauernden Anpassung an ihre Umwelt kann man im Sommer auf einer Wiese beobachten. Alle Kräuter und Blumen wachsen mächtig in die Höhe. Würde man die einzelnen Pflanzen mit großem Abstand zueinander in einem Beet anbauen, dann würden viele von ihnen deutlich weniger in die Höhe schießen.
So wie wir Augen haben, haben Pflanzen auch Proteine, die die entsprechende Lichtrichtung dann wahrnehmen,
sagt Matthias Zeitler. Er ist Pflanzenphysiologe und forscht an der Universität Gießen darüber, wie Pflanzen Licht wahrnehmen. Auf einer Wiese kommt das Licht vorwiegend von oben an die Pflanzen heran, weil die Nachbarpflanzen von den Seiten her Schatten werfen. Daher wachsen die Pflanzen ziemlich gleichmäßig nach oben. Sie vermeiden so, dass sie von Konkurrenten überwuchert werden. An anderen Standorten aber, dort, wo viel Licht auch von der Seite kommt, da wächst eine Pflanze weniger stark nach oben, aber umso mehr in die Breite.
Lichtwahrnehmung findet bei den meisten Pflanzen durch einen Blaulichtrezeptor statt. Also sie reagieren auf das Blaulicht und dieser Blaulichtrezeptor löst in dem Stamm der Pflanze dann eine unterschiedliche Wachstumsreaktion aus. Das heißt, die eine Seite krümmt sich mehr als die andere. Das wird durch Hormone, Phytohormone bewirkt. Also die Pflanze produziert und transportiert Hormone und diese Hormone sagen den Zellen dann, wächst mehr auf dieser Seite oder wächst weniger.
Auf der zur Sonne gerichteten Seite ist das Wachstum ein wenig langsamer. Auf der sonnenabgewandten Seite ist das Wachstum rascher. Und so biegt sich die Pflanze zum Licht. Matthias Zeitler.
Da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt dann Streckungsreaktionen und Wachstumsreaktionen. In erster Linie, also die schnelle Reaktion, ist erstmal nur eine Streckungsreaktion. Das heißt, die Zellen auf der lichtabgewandten Seite strecken sich mehr als die auf der lichtzugewandten Seite. Dieses Phänomen ist schon sehr alt. Darwin war der Erste übrigens, der das beobachtet hat.
Streckung heißt, dass die vorhandenen Zellen größer werden, vor allem ein wenig länger, aber auch dicker. So wird die ganze Pflanze länger, ohne dass die Zahl ihrer Zellen sich nennenswert vergrößern muss. Auf einem Sonnenblumenfeld kann man das im Sommer besonders gut beobachten. Die Köpfe der Sonnenblumen folgen Tag für Tag dem Weg der Sonne, zumindest so lange, bis sie vollständig erblüht sind. Das alles wird vor allem durch den blauen, also durch den kurzwelligen Anteil im Licht der Sonne gesteuert. Pflanzen können aber auch Rotlicht wahrnehmen und sich daher gegen Beschattung zur Wehr setzen. Matthias Zeitler.
Dass Pflanzen auch Schatten detektieren können, das ist ein sehr wichtiges Phänomen. Und das ist so, dass man sich jetzt fragt, warum müssen Pflanzen unbedingt im Rot und Dunkelrot, also Dunkelrot ist der Bereich, wo unsere menschliche Wahrnehmung schon fast aufhört, also sehr langwelliges Licht. Warum müssen die dann in diesem Wellenlängenbereich überhaupt Licht detektieren können?
Angenommen, über einer jungen Margerite wächst eine andere Pflanze. Dann fängt der grüne Farbstoff in den Blättern dieser Pflanze, das Chlorophyll, vor allem das rote Licht der Sonne ab. Mit Hilfe der Energie aus dem roten Sonnenlicht produziert diese Pflanze aus Wasser und Kohlendioxid energiereichen Zucker und viele andere Substanzen, die sie für ihr Überleben benötigt. Für die Margerite unten drunter bleibt dann nicht mehr allzu viel rotes Licht übrig. Sie droht gleichsam aus Lichtmangel zu verhungern. Die Margerite kann aber mit Hilfe eines Phytochrom genannten Mechanismus messen, wie groß der Anteil von rotem Licht im Vergleich mit dem extrem dunkelroten Licht ist. Und das hat folgenden Hintergrund. Im ungestörten Sonnenlicht sind beide Farben, Rot und extremes Dunkelrot, immer gleich intensiv enthalten. Aber wenn die Margerite überwuchert ist, dann wird das Rotlicht ja bereits über ihr abgefangen. Bei ihr kommt also wesentlich weniger Rot als Dunkelrot an. Wenn eine solche Differenz vom Phytochrom registriert wird, reagiert die Margerite, und zwar durch verstärktes Streckungswachstum.
Das heißt, mit diesem Photorezeptor haben die Pflanzen eine sehr geschickte Möglichkeit geschaffen, Blätter zu detektieren, also Chlorophyll über sich zu sehen. Was für die Pflanze sehr wichtig ist, da das Licht ja die Nahrung der Pflanze ist. Das heißt, wenn jetzt eine Nachbarpflanze mich überschattet oder an mir vorbei wächst, nimmt diese mir dann die Nahrung, das Licht weg. Das heißt, das ist für mich eine sehr wichtige Information, zu wissen, ob ich von Nachbarpflanzen überwachsen werde oder nicht. Und mit Hilfe dieses Photorezeptors des Phytochroms können die Pflanzen detektieren, ob sie von einer anderen Pflanze um ihre Energiequelle bedroht werden. Und sie reagieren dann durch ein erhöhtes Streckungswachstum. Also sie versuchen dann an dieser anderen Pflanze vorbeizuwachsen.
Das Überwuchertwerden ist aber nur einer von vielen Umwelteinflüssen, die eine Pflanze im Sommer zum Nachteil gereichen können. In der prallen Sonne kann es beispielsweise ziemlich heiß werden.
Wenn die Pflanze ganz normale Wasserversorgung hat, unsere normalen Kräuter, Büsche und Bäume, mit denen wir hier in Mitteleuropa umgeben sind, und diese sind gut gewässert, ist eine hohe Sonneneinstrahlung kein Problem. Die erhöhte Temperatur, unter der diese Pflanze dann oder mit der die Pflanze konfrontiert ist, dafür hat sie ein ganz tolles System, ähnlich wie wir Menschen. Wir schwitzen, wenn uns warm wird. Die Pflanze hat das Ähnliche. Sie gibt durch ihre Blätter Wasser ab und dieses verdunstende Wasser kühlt dann die Blätter, sodass sich in den Blättern die Temperatur auch nicht über ein gewisses Maß erhöhen kann.
Natürlich hängt das Ganze von der Sonneneinstrahlung ab und natürlich sitzt man im Sommer lieber unter einem Baum, eben aufgrund dieses Effektes, als unter einem Sonnendach.
Professor Gunther Rothe, er ist Hochschullehrer für Allgemeine Botanik an der Universität Mainz. Eine ausgewachsene Birke trägt im Sommer rund 200.000 Blätter auf ihren Ästen. Und solch ein Baum verdunstet pro Tag um die 800 Liter Wasser. Und zwar aus winzigen Poren. Aus Poren, die sich öffnen und schließen können, je nach Bedarf.
Diese Poren nennen wir Stomata oder Spaltöffnungen. Wir haben die Größe im Mikrometerbereich, maximale Öffnungsweite ungefähr 16 Mikrometer. Sie sind druckreguliert, das heißt also, um diese Spalte drumherum sind zwei Zellen, die können entweder auseinanderweichen oder sich zusammenlegen. Und das ist druckreguliert. Das heißt also, erhöht sich der Druck in diesen sogenannten Schließzellen, dann gehen die Poren auf und vermindert sich der Druck, dann gehen sie zu.
Eine pfiffige Konstruktion ist das. Ist viel Wasser verfügbar, speichern die Pflanzen das Wasser in ihrem Gewebe. Der Druck in allen Pflanzenzellen steigt an, ganz besonders stark aber in den Schließzellen und die Poren der Blätter öffnen sich. Wird die Verdunstung im Laufe des Tages zu stark, dann sinkt der Druck in den Zellen. Die Poren schließen sich und sie verhindern auf diese Weise, dass noch mehr Wasser verdunstet. Eine pfiffige Konstruktion ist das, aber sie hat einen entscheidenden Nachteil. Wenn man in seinem Garten diesen Mechanismus nicht beachtet und wenn man daher seine Pflanzen in praller Sonne zunächst eine Zeit lang beregnet, nach einer Weile die Beregnung aber abschaltet, dann kann es passieren, dass die Blätter arge Trockenschäden erleiden. Der Grund? Das versprühte Wasser führt dazu, dass die Poren sich öffnen. Und wenn die Beregnung plötzlich abgestellt wird, dann können die Schließzellen nicht schnell genug auf diesen unnatürlichen Feuchtigkeits- und Temperaturwechsel reagieren. Die Pflanze verdunstet dann unter Umständen mehr Wasser, als ihren Blättern gut tut. Und noch einen Nachteil gibt es. Nur wenn die Poren geöffnet sind, kann Kohlendioxid in die Blätter eindringen. Nur bei geöffneten Poren kann die Pflanze daher mit Hilfe der Energie aus dem roten Sonnenlicht Photosynthese betreiben, also, wie schon erwähnt, in ihren grünen Zellen aus Kohlendioxid und Wasser energiereichen Zucker herstellen. Gunther Rothe.
Es gibt halt in Pflanzen keine speziellen Poren, die ausschließlich CO2 aufnehmen und andere, die ausschließlich Wasser abgeben. Das heißt also, die CO2-Aufnahme und die Wasserabgabe laufen über die gleichen Poren, also über die Stomata. Das heißt also, damit die Pflanze an das notwendige CO2, das sie für die Photosynthese braucht, drankommt, muss sie relativ viel Wasser verdunsten. Das ist ein Spagat, der geblieben ist in der Evolution. Also es sind mehrere hundert Moleküle Wasser, die im Vergleich zu einem Molekül CO2 ausgetauscht werden. da führt kein Weg dran vorbei.
Kühlwasser gibt eine Pflanze also über ihre Blätter ab. Um Wasser aufzunehmen, dafür benötigt jede Pflanze bekanntlich Wurzeln, und zwar ziemlich viele und vor allem viele ganz feine Wurzeln. Je dünner diese Würzelchen sind, desto leichter können sie Wasser aufnehmen und desto mehr Wasser können sie aufnehmen. Und je dünner die vielen Würzelchen sind, desto größer ist die gesamte Oberfläche aller Würzelchen.
Also da gibt es das Beispiel für diese Roggenpflanze. Die hat eine Wurzeloberfläche von 400 Quadratmeter in einem Bodenvolumen von einem Würfel von 40 mal 40 Zentimeter. Das ist ungefähr das 15-fache der Oberfläche der Pflanze. Das ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber generell ist natürlich die Wurzeloberfläche sehr viel größer als die Blattfläche. Da natürlich die Wasseraufnahme durch die Pflanze auch davon abhängt, wie groß die Wurzeloberfläche ist und die Wurzeln permanent absterben bzw. wieder neu gebildet werden und, wie man sagt, im Wasser hinterher wachsen.
Das aber können viele unserer einheimischen Pflanzen nur, wenn der Boden nicht übermäßig viele Säuren enthält. Der sogenannte saure Regen der 70er und 80er Jahre hatte in ganz Europa schwere Waldschäden zur Folge. An hunderttausenden Bäumen vertrockneten die Zweige, weil die Feinstwurzeln aus den allzu säurehaltigen Böden nicht mehr genügend Wasser aufnehmen konnten.
Durch Bodenversauerung ist das Wurzelspitzenwachstum stark eingeschränkt. Und man kann eben auch sehen, dass viele Bäume eben schlicht und einfach umfallen. Also ohne, dass jetzt ein Riesensturm da einwirkt. Und wenn man das sieht, dann sieht man nur noch so größere Wurzeln und von der Feinstwurzel ist nichts mehr da.
Die Feinstwurzeln saugen nämlich nicht nur das Wasser aus dem Boden. Weil sie das Erdreich großräumig durchdringen, verankern sie die Pflanzen auch stabil in der Erde. Hat sich denn in den letzten Jahren an der Bodenversauerung etwas gebessert, habe ich Gunter Rothe gefragt.
Nein. Es ist ja so, wir hatten bis, sagen wir mal, 1990 ungefähr eine Versauerung der Böden bedingt durch SO2, also Schwefeldioxid, abgeschieden insbesondere von den Kohlekraftwerken, die halt schwefelhaltige Kohle verbrannt haben. Und dann kam ja dieses Luftreinhaltegesetz und hat man also die Abgase behandelt. Und damit ist das Problem der Versauerung durch SO2, man kann sagen, gelöst. Aber was eben nicht gelöst ist, ist der Umstand der Abscheidung von NOx, das heißt also von Stickoxiden als NO, NO2 zusammengefasst, NOx, das im Zuge der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht.
Aus diesen Stickoxiden bildet sich in der Luft Salpetersäure. Wo diese Säure mit dem Regen herniederkommt, werden die Wurzeln gleichsam vergiftet. Sie sterben ab, die Wasserversorgung verschlechtert sich. Durch Wassermangel vergilben die Blätter zunächst, später fallen sie ab, die Kronen der Bäume lichten sich. Allerdings fällt das heute dem Waldwanderer kaum noch auf.
Tja, aber dann gehen Sie mal in den Wald und schauen Sie sich mal um, was da passiert. Dann sehen Sie nämlich, dass auch in hessischen Wäldern Hubschrauber über die Wälder fliegen und so ein rötliches Pulver verströmen. Und dieses rötliche Pulver dient dazu, sich auf dem Waldboden zu verbreiten. Das nennt man kompensatorische Kalkung. Also man möchte, dass die Säuremenge, die eingetragen wird, neutralisiert wird. Weil die Säuremenge, die im Boden drin ist, kann man nicht durch Kalkung neutralisieren. Da müsste ich viel zu viel Kalk auftragen. Auftragsmenge sind 3 bis 5 Tonnen pro Hektar, wenn ich jetzt noch richtig weiß. Und wenn Sie das konsequent machen wollen, müssen Sie alle 5 Jahre wiederum den Prozess erneuern. Die Hubschrauberstunde kostet 1.200, 1.500 Euro. Und dann sind Millionen fällig für Kalkungsmaßnahmen.
Bei unseren Staatsforsten heißt das, diese Notmaßnahmen mindern den Gewinn der Forstverwaltungen und der Steuerzahler zahlt dafür. Den aber scheint das kaum noch zu berühren. Und das, obwohl man gerade im Sommer beim Wandern trockene Astspitzen und schütterbelaubte Zweige gut wahrnehmen kann.